HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Und heute mit Claudia Sauter. Guten Abend.
The secret to a good lawn is very simple.
Das Geheimnis eines guten Rasens ist sehr einfach. Du säst Gras, schneidest und walzt es und das machst du 300 Jahre lang.
Oder, the honorable gentleman has got to learn the art of patience.
I think anything goes in a garden.
Im eigenen Garten ist alles erlaubt. Pflanzen Sie, was Sie wollen. Es ist Ihr Garten. Das ist das Schöne daran. This is it, this life will set you still.
Seit dem Brexit-Referendum sind zwei meiner Lehrerinnen nach Polen zurückgekehrt. Sie haben sich hier nicht mehr sicher gefühlt. Man hört Kommentare wie, wir brauchen euch hier nicht mehr oder ihr nehmt uns die Jobs weg.
Oder, Zen, Patience.
The interesting thing about Brexit.
Das Interessante am Brexit ist, dass er jeden wachgerüttelt hat. Der Brexit hat das ganze Land politisiert.
Darf ich es jetzt sagen? Scheiß Brexit.
Ist klar, wo wir heute sind, oder? In Großbritannien. Und wir fangen an in der britischen Hauptstadt London. Die Stadt zeigt sich von ihrer angenehmsten Seite den ganzen Tag schon, 22 Grad leicht bewölkt. Beste Bedingungen also für eine Tour. Dort, wo die Stadtbevölkerung für den Verbleib in der Europäischen Union gestimmt hat. Dorthin, wo die im Parlament Gegner und Befürworter des Brexit ineinander verhakt sind und keine Mehrheit für einen Plan finden. Dort, wo gerade die regierenden Konservativen herauszufinden versuchen, wer überhaupt ihr nächster Premierminister sein soll. London, wo das globale Finanzkapital sehr angenehme Bedingungen vorfindet und reiche Ausländer die teuersten Stadthäuser. London also, wo wir schon beim Betrachten seiner Denkmäler begreifen, welchen Phantomschmerz unsere britischen Freunde, und die sind es noch, erleiden. Den Verlust des ehemaligen Empires, den Niedergang der größten Kolonialmacht der Geschichte. Wie viel Phantomschmerz steckt wohl im Referendum für den Brexit? Wenn wir heute auf unserer sommerlichen Weltreise in Großbritannien sind und mit unserem dortigen Korrespondenten Jens-Peter Marquardt einen Streifzug durch die Stadt und das Königreich machen, dann stoppen wir zunächst vor dem Victoria Memorial direkt vor Buckingham Palace, aus Bronze und weißem Marmor, entworfen für eine Monarchin, die fast 64 Jahre lang herrschte und die einer Epoche ihren Namen einschrieb, das viktorianische Zeitalter. Warum als erstes dort und nicht, hätten wir machen können, in der aktuellen Ausstellung über die Modemacherin Mary Quant? Weil in den Fantasien der Brexit-Befürworter immer das Wörtchen global herumgeistert. Global, wie das Vereinigte Königreich nach Abstreifen der Fesseln der EU wieder werden würde. Global, wie Großbritannien einst als Macht war, es aber heute nicht mehr allein als Staat ist. Dafür steht sie als Königin und Kaiserin von Indien, Victoria. Sie wurde, wie uns Thomas Speckhofen berichtet, übrigens mit Musik vom Kontinent erzogen. Die Lady hörte früh italienisches Bel Canto.
I Puritani, eine Oper von Vincenzo Bellini. Queen Victoria war schon früh vernarrt in alles, was mit Oper und Theater zusammenhing, sagt Claudia Eckert-Williams. Es war eine glückliche Kindheit mit wundervollem Spielzeug und Kleidern und Schmuck.
She was, indulged. She had wonderful toys and clothing and jewelry.
Mehr als 130 handgroße Puppen hatte Victoria als kleines Mädchen. Sie stellten Menschen aus ihrer Umgebung dar und Victoria mit ihnen dramatische Szenen nach. Keine schlechte Vorbereitung für eine künftige Königin. Das viktorianische Zeitalter steht für ein blühendes britisches Empire, eine Weltmacht Großbritannien mit Kolonien rund um den Globus. Am Anfang aber ist Victoria, die diesem Zeitalter ihren Namen geben wird, Erst einmal eine junge Frau, die mit gerade 18 Jahren in London von rund 100 alten weißen Männern zur Königin proklamiert wird. Die größte Herausforderung für sie sei es gewesen, sich von den Einflüsterern im Kensington-Palast zu befreien und die richtigen Berater zu suchen, sagt Claudia Eckert-Williams, die in dem Palast eine sehr sehenswerte Dauerausstellung über die junge Victoria zusammengestellt hat.
At any given time, she's got that kind of key person that is guiding her, mentoring her.
Sie hat immer jemanden an ihrer Seite, der sie anleitet, der sie unterstützt. Erst ist das König Leopold von Belgien, ihr Onkel, später Lord Melbourne, ihr erster Premierminister. Und dann natürlich Albert. Das waren Leute, die ihr halfen, kluge politische Entscheidungen zu treffen und sie dann auch in der Öffentlichkeit zu vermitteln.
Trotzdem macht die unerfahrene und vielleicht auch ein bisschen starkköpfige Victoria am Anfang Fehler. Gerade in den ersten Jahren ihrer Regentschaft habe sie oft nicht gut ausgesehen, sagt Claudia Eckert-Williams.
In der sogenannten Hofdamenaffäre wollte sie zum Beispiel nicht einsehen, dass eine Änderung der Mehrheitsverhältnisse im Unterhaus und eine neue Regierung auch Einfluss auf die Zusammenstellung ihres eigenen Personals haben.
Am Ende wird Victoria trotzdem zur Monarchin mit der längsten Regentschaft, bis die heutige Queen Elizabeth sie vor 4 Jahren überholt. Die uns heute bekanntesten Bilder von Queen Victoria zeigen sie griesgrämig und in Dauertrauer über ihren früh verstorbenen Albert. Aber eigentlich sei sie immer eine lebensfrohe Frau gewesen, sagt Claudia Eckert-Williams.
Selbst nach Alberts Tod ging sie tanzen oder sie ging mit Freunden aus. Sie hörten Musik und trafen sich zu Festen. Sie behielt ihre große Leidenschaft für die Kunst und für die schönen Seiten des Lebens.
For fun.
Ja, und mit dieser Last einer ganzen Epoche muss sich auch unser Korrespondent in London, Jens-Peter Marquardt, auseinandersetzen. Guten Abend nach London.
Ja, guten Abend nach Frankfurt.
Die noch amtierende Premierministerin Theresa May, wir müssen sie mal kurz erwähnen, auf dem G20-Gipfel in den Bildern von dort aus Osaka saß sie ziemlich trostlos da und stand auch ein bisschen dumm rum. Aber wir müssen sie noch mal erwähnen, weil sie in ihren Reden in den vergangenen Monaten und Jahren, solange sie regierte, immer sagte, wir wollen ein wirklich globales Britannien sein. Meint sie dann so global handelnd, wie das möglich war unter Victorias Herrschaft?
Also sie selber sicherlich nicht. Sie ist ja eine rationale Politikerin. Sie war vor 2016 auch dafür, in der EU zu bleiben. Sie hat bei dem Referendum eben auch auf der Seite derer gestanden, die in der EU bleiben wollten. Aber seitdem hat sie eben jetzt vergeblich versucht, den Auftrag aus dem Referendum zu erfüllen. Also klar, das Beste draus zu machen, aber sie hängt nicht emotional irgendeiner längst vergangenen Epoche nach. Sie selber, aber die Brexiteers, die diesen Schlamassel angerichtet haben, die konservative Partei und dann das ganze Volk in diese Richtung Referendum und dann zum Brexit gedrängt haben, die hängen schon noch diesen alten Zeiten nach. Die träumen von einem Empire 2.0. Die wollen jetzt sogar die Yacht Britannia wieder neu bauen, also nicht wieder flott machen, die alte Yacht der Queen, sondern eine neue bauen und damit dann um die Welt schippern, um eben an diese alten Traditionen anzuknüpfen und neue Freihandelsabkommen zu schließen. Das ist eine kleine nostalgische Minderheit hier in Großbritannien, die so denkt.
Wir konnten es ja in den vergangenen Wochen nicht mehr hören, das Wort Brexit. Aber wir müssen es jetzt tun, wenn wir in Großbritannien unterwegs sind. Man kann ja nicht sagen, don't mention the Brexit, weil jeder drüber redet und der auch noch nicht abgeschlossen ist. Wenn wir über Victoria reden und damit ja angefangen haben, weil sie ein ganzes Zeitalter geprägt hat, ist in Great Britain die Erinnerung an die einstige Größe auch verbunden. Ja, der Sieg im Zweiten Weltkrieg über Nazi-Deutschland. Gerade eben wurde ja mit großem Stolz der 75. Jahrestag der Landung der Alliierten in der Normandie zelebriert. Wie sehr hat man eigentlich in London den britischen Anteil daran herausgestellt?
Natürlich sehr stark, aber vielleicht noch ein Satz zu Victoria. Es gab ja eigentlich kaum eine europäischere Monarchin als Victoria, so eng verbunden mit den ganzen europäischen anderen Königshäusern, die danach ja auch dann ihre Nachfahren in die anderen Königshäuser, vor allen Dingen auch nach Deutschland gesetzt hat, verheiratet mit einem Deutschen. Also wenn man Victoria als Vorbild nimmt, dann müsste man eigentlich in der EU bleiben. So, jetzt zum Zweiten Weltkrieg. In der Tat ist es so, dass das hier jetzt auch die Landung der D-Day, der Landung in der Normandie, groß gefeiert wurde. Und natürlich haben die Briten ihren Anteil daran groß herausgestellt. Man hatte fast den Eindruck bei den Feierlichkeiten, als hätten sie das allein hingekriegt. Und das ist ja mitnichten so. Ohne die Amerikaner wäre diese Landung nie ein Erfolg geworden. Und der Zweite Weltkrieg wäre auch anders verlaufen. Das große Verdienst der Briten ist es, die Amerikaner mit hineingezogen zu haben, sie, die ja widerstrebten, überhaupt in den Zweiten Weltkrieg zu sehen, sie also auf ihre Seite und auf die Seite der demokratischen europäischen Nationen zu ziehen. Was mich bei diesen Feiern auch persönlich wirklich fasziniert hat, war, mit welcher Leichtigkeit, mit welchem Stolz auch, aber auch mit Tanz- und Show-Einlagen, dass hier gefeiert wurden und wie die Veteranen da auf die Bühne traten. So etwas wäre umgekehrt in Deutschland nicht möglich gewesen. Das war so meine Assoziation. Und das ist eben der große Unterschied. Die Veteranen, die natürlich auch traumatische Szenen im Weltkrieg erlebt haben, aber die haben immerhin die Chance gehabt, eben stolz am Ende auf das Ergebnis zu sein, auf ihre Leistung zu sein. Und die deutsche Generation, die hat eben nur dieses Trauma gehabt und hat es nie bewältigen können, weil die Deutschen schlicht auf der falschen Seite gestanden haben.
Sie leben ja nun und arbeiten seit Jahren in London, kennen viele Londoner, reden mit den Briten, müssen es auch kommentieren. Wie tief sitzt eigentlich das Gefühl, wir, also die Briten, hatten das größte Kolonialreich. Wir haben die Hunnen, also die Deutschen, unter wirklich großen Opfern niedergerungen, nur um uns in einer politischen und ökonomischen Union mit dem Kontinent wiederzufinden, der uns fesselt und unterwirft. Ist das so eine Fantasie, die im Unterbewusstsein der Briten wirkmächtig ist?
Das ist eine Fantasie, die spielt aber auch wieder nur bei einer ganz kleinen Minderheit eine Rolle, bei diesen Hardline-Brexiteers, dieser sogenannten European Reform Group. Das sind diese Konservativen um Jacob Rees-Mogg. Das sind wirklich Altvordere, die aber wirklich eine kleine Minderheit sind. Und da gibt es zum Beispiel eben auch einen nicht besonders hell belichteten Menschen, der immer noch der Meinung ist, dass Merkel jetzt das vollendet, was Hitler nicht geschafft hat. Völliger Unsinn und mit Sicherheit nicht die Mehrheitsmeinung hier in Großbritannien. In den Jahren, in denen ich jetzt hier bin, und das war eine der größten Überraschungen für mich, habe ich nie deutschfeindliche Ressentiments erlebt, sondern zunehmend in den vergangenen Jahren Respekt, Bewunderung, auch für unsere Politik zurzeit, große Respekt und Sorge um Angela Merkel zum Beispiel. Das spielt hier fast eine größere Rolle als in Deutschland, weil die Briten sehen in ihr eine der wenigen stabilen Stützen der Weltpolitik. Und diese Szenen, als Angela Merkel jetzt bei zwei Auftritten zitterte, das hat hier große Schlagzeilen gemacht.
Aber es ist eben auch gespalten. Wir haben heute Nachmittag die Bilder gesehen aus dem Europaparlament zur konstituierenden Sitzung, wie die Abgeordneten der UKIP den Rücken drehten, als die anderen Parlamentarier die Ode an die Freude gesungen haben. Da ist schon viel Gift in der politischen Debatte, oder?
Ja, eindeutig. Und das Schlimmste fast am Brexit ist, wie diese Entscheidung es geschafft hat, dieses Land zu spalten, tiefer zu spalten, auch den politischen Diskurs anzuheizen, auch von rationalen Argumenten wegzuführen. Und das, was wir da heute im Parlament, im Europäischen Parlament erlebt haben von einer ganz bestimmten Gruppe, von der Brexit Party, ist eben Zeichen dieses Verlustes an Aufgeklärung. Diskurses.
Das Gift. Neu ist das alles nicht. Schon der römische Historiker Tacitus, der beschrieb die Barbaren im Norden, also von Rom aus gesehen, sehr kritisch als Leute von Parteikämpfen und Eifersüchteleien hin und her gerissen.
Was für Menschen übrigens Britannien zuerst bewohnten, Eingeborene oder Zugewanderte, Darüber ist nur wenig bekannt, wie bei Barbaren stets. Die Beschaffenheit ihrer Körper ist unterschiedlich und daraus sind Schlüsse möglich, denn das rötliche Haar, die gewaltigen Glieder der Bewohner Kaledoniens sprechen für germanische Abkunft. Die den Galliern zunächst Wohnenden sind ihnen auch ähnlich, sei es, dass die Kraft des Ursprungs noch dauert, sei es, dass der gleiche Himmelsstrich den Körpern, auch wenn sich die Länder nach verschiedener Richtung erstrecken, das gleiche Aussehen verlieh. Doch ist es aufs Ganze gesehen glaublich, dass Gallier die nahe Insel besetzt haben. Ihre heiligen Bräuche kann man in der Überzeugung des gleichen Aberglaubens wiederfinden. Die Sprache ist nicht wesentlich verschieden. Die Keckheit, Gefahren herauszufordern, die gleiche. Und gleich das ängstliche Bemühen, sich ihnen zu entziehen, sobald sie da sind. Doch zeigen die Britannier mehr Wildheit, weil ja noch keine lange Friedenszeit sie verweichlicht hat. Denn auch die Gallier haben sich einst im Kriege hervorgetan, wie wir vernommen haben. Später drang mit der Muße Erschlaffung ein, und sie verloren mit der Tapferkeit auch die Freiheit. Dies eben widerfuhr auch den schon früher Besiegten unter den Britanniern, die übrigens sind noch, was die Gallier gewesen. Im Fußvolk liegt ihre Kraft. Einst folgten sie Königen, jetzt werden sie unter Häuptlingen von Parteikämpfen und Eifersüchteleien hin und her gerissen. Nichts aber ist uns nützlicher im Kampf gegen so starke Völker, als dass sie nicht gemeinschaftlich beschließen.
Ist doch aktuell, oder? Als hätte der römische Historiker schon 100 Jahre nach Christus Boris Johnson vor Augen gehabt. Auch einer ihrer Häuptlinge bei den Konservativen. Und der will Oberhäuptling werden, nämlich Premierminister. Jens-Peter Marquardt, folgt denn das Fußvolk, das so beschriebene Boris Johnson?
Also noch läuft ja die Abstimmung oder die Vorstellung erstmal der beiden Kandidaten in der konservativen Partei, bei den konservativen Mitgliedern, also wer Theresa May nachfolgen wird, Boris Johnson oder Jeremy Hunt. Und dann Ende des Monats wird die Entscheidung, dann wird ausgezählt werden, dann wird man es wissen. Mein Eindruck ist, dass auf jeden Fall Boris Johnson bei den Mitgliedern die Nase deutlich vorn hat. Aber wenn wir nicht nur das konservative Fußvolk betrachten, sondern das gesamte britische Fußvolk. Dann hat sich das in den vergangenen Wochen schon geändert. Dann scheint Boris Johnson nicht mehr die große Wahllokomotive zu sein. Da liegt nämlich, wenn man alle Wähler betrachtet, Jeremy Hunt inzwischen vor Boris Johnson.
In seinem Buch über Winston Churchill, vor 5 Jahren erschienen, da beschreibt Boris Johnson, wie froh er darüber ist, noch zu Lebzeiten Churchills geboren zu sein, wie stolz er darauf ist, dass er, Boris, schon lebte, als er, Winston, noch lebte. Da ist es wieder die einstige Größe, in der man sich sonnt. Wer nimmt das ernst?
Ja, er selber nimmt das ernst und genau. Er spielt damit. Dieses Buch hat er ja veröffentlicht, um sozusagen irgendwie verklausuliert zu sagen, Boris gleich Winston, Johnson gleich Churchill. Also er wollte sich da so auf eine Stufe mit ihm stellen und so bestimmte kleine Charakterzüge, die sind ja auch ähnlich. Er möchte sie ihm genauso unorthodox wie ein Bulldozer darstellen, der über alle Widerstände sich hinwegsetzt und auch gern mal die Meinung wechselt. Churchill hat ja auch sogar die Parteien mehrfach gewechselt. Aber ich würde sagen, Boris Johnson ist allenfalls ein Westentaschen-Churchill. Und wenn er jetzt Premierminister werden sollte, dann wird sich das auch schnell rausstellen.
Aber wenn Boris Johnson tatsächlich von den Tories nominiert wird, ist er dann automatisch Premierminister? Wie demokratisch ist das denn?
Also wenn man Wladimir Putin glaubt, dann ist das nicht besonders diplomatisch. Der hatte vor dem G20-Gipfel hier in der Financial Times ein Interview gegeben und hat gesagt, also bei uns in Russland wird der Präsident ja immerhin vom Volk gewählt, aber bei euch sind das 160.000 konservative Parteimitglieder, die über den nächsten Premierminister entscheiden.
Aber da hat er doch recht.
Hat er recht, genau, ja. Ich bin jetzt nicht der große Experte in russischer Demokratie. Das war, glaube ich, mal ein Bundeskanzler, der sich da besser auskannte.
Da kommen wir in dieser Weltreise auch noch hin nach Russland.
Genau.
Bisschen später im Juli.
Ja. Aber es ist in der Tat ein seltsames Verfahren, denn über den Premierminister wird hier nicht mal im Parlament abgestimmt. Man braucht schon gar nicht eine Neuwahl dazu, sondern der normale Gang der Dinge ist so, dass eben der Parteivorsitzende oder der Vorsitzende der Partei, die die größte ist und die Aussichten hat, eben eine Mehrheit im Unterhaus zu haben, dann von der Queen zum Premierminister ernannt wird. So, und das kann man sagen, das ist eben nicht besonders demokratisch. Es ist leider auch alles ein bisschen komplizierter und deswegen auch nicht so hundertprozentig automatisch. Denn eins müssen wir bei all diesen Dingen immer wissen, hier gibt es keine geschriebene Verfassung. Hier ist das alles irgendwie so Gewohnheitsrecht über die vergangenen Jahrhunderte entstanden. Lassen Sie uns mal kurz einen Blick auf die Termine werfen. 22. Juni, Ende der Abstimmung in der konservativen Partei. 23. Juni werden wir das Ergebnis erfahren. 24. Juni dann nochmal, das ist der Mittwoch, nochmal der letzte Auftritt, der wahrscheinlich letzte Auftritt von Theresa May in der Fragestunde des Parlaments. Und dann eigentlich wird sie zur Queen gehen und sagen, Boris Johnson oder Jeremy Hunt, nehmen wir mal Boris Johnson, schlage ich Ihnen vor, dass Sie den zum Premierminister ernennen, denn der hat eine gute Aussicht, eine Mehrheit im Parlament zu command a majority, heißt das, also eine Mehrheit hinter sich zu bringen. Und da fangen jetzt schon die Schwierigkeiten an. Hat Boris Johnson wirklich eine Mehrheit? Die Konservativen haben keine Mehrheit. Das machen sie im Augenblick mit den nordirischen Protestanten. Das Abkommen mit denen läuft aber jetzt im Sommer aus. Außerdem haben konservative Abgeordnete inzwischen erklärt, für Boris Johnson würden sie auf keinen Fall stimmen. Kann also Theresa May guten Gewissens zur Queen gehen und sagen, Boris Johnson hat eine Mehrheit? Bringt sie nicht die Queen da in eine unmögliche Lage, die ja keine politische Rolle hat, aber das ja irgendwie auch verantworten muss? Also sehr kompliziert, trotzdem würde ich sagen, so mehr oder minder automatisch ist ein konservativer Parteivorsitzender auch Premierminister. Aber das wird eine ganz, ganz spannende Woche jetzt. In zwei Wochen ist es, glaube ich.
So, jetzt mal genug von Boris. Wir hören mal kurz in die Nummer 1 in den britischen Charts. Ed Sheeran und Justin Bieber. I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in? I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Okay, das konnten die Briten auch schon besser. I don't care, so heißt das, der Titel ist Programm. Kümmern wir uns jetzt nicht weiter um die Herren Sheeran und Bieber. Wir tauchen jetzt hier mal ein in die Blumenverzücktheit der Briten. Die sind einfach ganz vorne unter den weltbesten Rosenzüchtern und Gartengestaltern, wie man jedes Jahr auch im Mai überprüfen kann. Eine Gartenschau, die mit kurzer Unterbrechung im Zweiten Weltkrieg seit 1827 stattfindet. Auch das ist britische Geschichte und Gabi Biesinger hat es erlebt.
Dass es bei der Chelsea Flower Show auch mal richtig hartnäckigen Londoner Regen gibt, schreckt weder Aussteller noch Besucher. Petra Mason, gekleidet in ein altrosa Regencape mit Röschen, lacht in ihrem Verkaufsstand.
Chelsea Shower Flow. It's very funny.
Bei dem Wetter sagen wir dann hier Chelsea Shower Flow, ein witziges Wortspiel, Chelsea Regenguss. Petra Mason verkauft Gartenkleidung für Frauen, Garden Girl heißt die Marke und Regen fördert natürlich den Absatz von Capes und gummierten Schlapphüten.
The rain poncho is completely waterproof.
Hier dieses Cape ist absolut wasserdicht, kann man sich überwerfen, wenn man schnell noch was fertig gärtnern will, wenn der Regen kommt. Denn ehrlich gesagt, bei Regen will ja niemand wirklich im Garten sein. Doch trotz optimaler Kleidung, es gibt immer weniger Gärten, in denen die Briten überhaupt gärtnern könnten, warnt die Royal Horticultural Society, RHS, die Königliche Gartengesellschaft. In den vergangenen 10 Jahren seien 3 Millionen Gärten zugepflastert worden, klagt Sue Biggs, RHS-Generaldirektorin. 15 Millionen Quadratmeilen Vorgärten sind verloren gegangen. Wenn man Wohnstraßen entlang guckt, sieht man keine Bäume oder Blumen mehr, nur noch Asphalt und Beton. Häufiger Grund: Parkplatznot. Die RHS präsentiert darum in Chelsea einen Garten, der Blumen, Büschen und Autos Platz bietet.
Gardens can allow plants and cars to coexist. They can be very practical and they can be very beautiful. Everybody can do something in their front garden.
Jeder kriegt in seinem Vorgarten sowas hin. Auch andere Institutionen legen sich ins Zeug, um den Fortbestand britischer Gärten zu fördern und den Nachwuchs fürs Gärtnern zu begeistern. Zum Beispiel die britische Raumfahrtbehörde. Jeremy Curtis von der UK Space Agency.
Die Menschheit verlagert ihr Interesse ja immer weiter ins All. Und eines Tages, wenn wir auf den Mars fliegen, dauert die Reise allein 3 Jahre. Also würden wir den Astronauten gern Pflanzen mitgeben, mit denen sie sich versorgen können. Denn jahrelang nur aus Dosen leben wollen die ja auch
nicht. Die 10-jährige Amal ist sehr gespannt auf das Experiment und übt schon. Ihr Vater kauft Samen und Blumenzwiebeln, die sie ausbringt. Allerdings nichts, was irgendwann mal als Weltraumnahrung geeignet sein könnte.
My dad buys seeds and I always plant them in my garden somewhere. Sunflower seeds and daffodils.
Am liebsten Sonnenblumen und Narzissen. Solche Blumen sucht man vergeblich im Santibale Garten, für den Prinz Harry die Schirmherrschaft übernommen hat. Genügsame Gräser, schattenspendende Bäume und ein Holzhaus. In Chelsea kann man den Entwurf eines Gartens sehen, wie er in einem Kinderheim in Lesotho entstehen soll. Prinz Harry engagiert sich für die Wohltätigkeitsorganisation Santibel im südlichen Afrika, die sich um Kinder kümmert, die von HIV betroffen sind. Vom Santibel Garten ist Harry begeistert.
It's kind of perfect. And if my garden was big enough, then I would try.
Er ist perfekt. Wenn mein Garten zu Hause groß genug wäre, würde ich ihn dahin mitnehmen. Der Garten erinnert mich sehr an Afrika. Viele Leute waren nie in Afrika, geschweige denn in Lesotho. Und das ist unser Weg, um etwas Lesotho nach Chelsea zu bringen.
Die Chelsea Flower Show, zeitlos wunderbar, so wie dieses Stück, das Ihre Kollegin Jens-Peter Marquardt vor einigen Jahren gemacht hat. Die Briten, die Gärten und ihre Landschaftsparks, wie sehr prägen die eigentlich die Insel? Oder ist das auch eins unserer Klischees auf dem Kontinent?
Nein, die prägen wirklich die Insel noch sehr, sehr stark. Und ich muss ehrlich gesagt auch sagen, dass ich wirklich diese Gärten und Landschaftsparks sehr schätze. Ich habe das Glück, hier in London in der Nähe des Hampstead Heath zu wohnen. Das ist ein riesig großer, ich glaube sogar der größte Park, größte Landschaftsgarten hier in London. Eine Landschaft mit vielen hohen Hügeln, von denen man herrlich auf London herabblicken kann, mit Schwimmteichen dazwischen, ein für Männer, ein für Frauen, ein gemischt. Die nutze ich auch sehr, sehr häufig und es ist wirklich eine wunderschöne Atmosphäre dort. Ich war beispielsweise jetzt auch vor kurzem in Chartwell, das ist das Haus von Churchill, jetzt kommen wir nochmal auf Churchill, zurück, in einem herrlichen Garten mit Blick über ganz Kent, auch sehr, sehr schön angelegt, mit einem See dazwischen, Rosengärten, das Gartenhaus, in dem Churchill gemalt hat. Er war ja ein großer Maler, kann man sogar sagen, und hat das Malen dazu benutzt, um seine Depressionen zu bekämpfen. All das kann man sich dort ansehen in einer wirklich herrlichen Parklandschaft. Und so könnte ich jetzt stundenlang erzählen von weiteren Landschaftsgärten und Parks, die gehören wirklich zu Großbritannien.
Ist diese Chelsea Flower Show, also diese Leistungsschau der von Ihnen ja auch so gepriesenen Gartenbaukunst, etwas, das Sie als very British identifizieren würden? Kommen da Arm und Reich, alt und jung zusammen? Stiftet das ein Stückchen Zusammenhalt?
Very britisch, ja, aber Zusammenhalt stiftet das nicht wirklich. Also Arme habe ich da nicht gesehen, auch nicht so viele Junge. Dazu ist das zu teuer. Es ist auch ganz schwer, an Garten zu kommen. Aber
an Karten, ja?
Entschuldigung, ja. An Garten schon, an Karten eher weniger, ja. Aber die versuchen natürlich auch politisch korrekt zu sein, nachhaltig, ökologische Gärten etc. Herzogin Kate hat dort jetzt in diesem Jahr einen kleinen Garten angelegt. angelegt unter dem Titel Zurück zur Natur mit Baumhaus, Schaukel, Bachlauf, Wasserfällen etc. Das ist das eine, aber irgendwie ist es doch eine eher abgeschlossene Veranstaltung. Ich habe einen Tipp für Hörer, die vielleicht jetzt in den nächsten Tagen hier in London oder in England sind. Zurzeit läuft diese Woche noch bis zum Sonntag die Hampton Court Flower Show. Die gefällt mir eigentlich viel besser. Der Zugang ist sehr viel einfacher. Es ist auch größer dort und das Ganze findet eben auch in diesem wunderschönen Park von Hampton Court statt, also dem alten Schloss von Heinrich dem VIII. Da fühle ich mich eigentlich wohler als bei der Chelsea Flower Show.
Aber bei der sieht man auch ein Stück Klassengesellschaft und Monarchie. Die ersten beiden Tage der Gartenausstellung, so liest man es zumindest auf Wikipedia, die sind dem Besuch der Queen und der anderen Royals vorbehalten. Wie lange hält das die 1926 geborene Königin durch? Ist das eine Frage, die öffentlich diskutiert wird?
Eher hinter vorgehaltener Hand, würde ich sagen. Und ich glaube auch, dass ein Thronwechsel nicht aktuell ansteht. Und ich hoffe das auch. Und viele hoffen das hier. Weil gerade in diesen schwierigen Brexit-Zeiten es immerhin hier noch eine stabile Größe gibt. Und das ist die Queen, das ist die Königin. Und wenn man sie bei ihren öffentlichen Auftritten erlebt, dann sieht sie auch wirklich noch sehr, sehr gut aus. Sie ist geistig voll drauf und sie ist witzig weiterhin, wenn sie sich mit Leuten unterhält. Also ich sehe da kein... Ich glaube, sie macht das auf jeden Fall noch eine ganze Zeit. Fragiler wirkt eher Prinz Philipp, der ist ja auch 6 Jahre älter, er hat sich inzwischen weitgehend zurückgezogen, aber wenn er mal in der Öffentlichkeit auftritt, dann merkt man bei ihm schon eindeutig das Alter.
Einer hätte die Flower Show auch schon sehen können und das ist der deutsche Schriftsteller Theodor Fontane. Ja, der war auch mal in London, ein ganzes Jahr lang sogar als Journalist, der in englischen Zeitungen für seine Heimat Preußen und dessen Weltsicht werben sollte. Also ein Kolumnist, man kann es auch Lobbyist aus Berlin nennen, für den die britische Hauptstadt als Mittelpunkt eines Weltreichs wirklich truly global war. Damals, 1857.
London hat einen unvertilgbaren Eindruck auf mich gemacht. Nicht sowohl seine Schönheit als seine Großartigkeit hat mich staunen lassen.
Ist in Fontanes Tagebuchaufzeichnungen zu lesen. Dreimal hat der Schriftsteller Großbritannien besucht. Die längste Zeit wohnte er in Camden Town. Dort hängt heute an der Fassade des Hauses Nummer 6 in der St. Augustine's Road ein blaues rundes Schild. Eine Gedächtnisplakette für den Schriftsteller. Theodor Fontane, German writer and novelist, lived here. Hier lebte er von 1857 bis 1858 mit seiner Frau und den Kindern. Für ihn war es ein sozialer Aufstieg, erklärt der Historiker Rudolf Moos von der University of London.
Die praktische Einrichtung, dass man fließendes Wasser hatte, WCs gab, war etwas, was ein Standard darstellte, der in Berlin damals noch nicht gegeben war.
Wirklich bekannt ist Fontane in Großbritannien nicht. Selbst bei belesenen Briten ist er wohl eher ein Geheimtipp. Doch für ihn selbst war es eine prägende Zeit.
England war... Und London insbesondere, für Fontane und für viele andere Deutsche, das Tor zur Welt. Preußen und selbst Berlin waren in den 1840er, 1850er Jahren noch relativ kleine, abgeschlossene, enge Räume.
Während seines längsten Aufenthaltes arbeitete Fontane in London als Korrespondent. Er sollte in der englischen Presse für ein positives Preußenbild werben. Das Verhältnis zwischen Berlin und London war zu dem Zeitpunkt deutlich abgekühlt, auch wegen der preußischen Weigerung, sich im Krimkrieg auf die Seite der Alliierten gegen Russland zu schlagen. Dem sollte Fontane entgegenwirken. In enger Absprache mit der preußischen Gesandtschaft schrieb er Artikel, die er dann in der britischen Presse unterbrachte. Seine Zeit in Großbritannien schlägt sich später auch in seinen Büchern nieder.
In allen Romanen wird über England gesprochen. Die Charaktere reisen entweder nach England oder sind in der Vergangenheit dort gewesen. Die Bezugnahme auf englische Literatur und Geschichte ist ständig präsent. Und insofern kann man sagen, dass das England-Thema für Fontane zeitlebens, positiv wie negativ, absolut prägend geblieben ist.
Später veröffentlichte er einen Sammelband mit Reportagen aus England. 1858 unternahm er als 40-Jähriger eine mehrwöchige Reise nach Schottland, über die er das Buch Jenseits des Tweed schrieb. Doch es fiel ihm schwer, in London Anschluss zu finden. Er litt unter Spracharmut, umgab sich vor allen Dingen mit Deutschen.
Der längere Aufenthalt in Großbritannien hat ihn trotzdem auch erkennen lassen, dass er grundsätzlich Preuße ist und dass er nach Berlin gehört, dass er bei aller Bewunderung vieler Einzelheiten doch auch Schwächen und Kritikpunkte an England zunehmend wahrgenommen hat.
In einem Brief an seine Mutter vom 17. September 1858 schreibt er:
Hier ist alles beim Alten, im Guten und Schlechten. Man frisst sich durch, hat keine direkten Sorgen, mal einen Pfropfen aus der Weinflasche und einen extra Sixpence aus der Börse zu ziehen. Aber die Verschlagung, das Exil, die Öde, die Langeweile wird immer größer und man darf von sich in Bausch und Bogen sagen, man gähnt sich anständig durch die Welt.
Die Sehnsucht nach der Heimat wird wieder stärker, vor allem das Bedürfnis, im Berliner Freundeskreis über Dichtungen zu diskutieren und wieder in der eigenen Sprache zu schreiben. Am 2. Dezember 1858 kündigt Fontane seinen Vertrag und reist wenige Wochen später zurück nach Berlin. Er ist nie wieder auf die Insel zurückgekehrt.
Aber Fontane war in London und in einer Stadt, die ihn sehr geprägt hat. Anne Demmer hat uns diese Geschichte erzählt und damit auch etwas, was uns und die Insel in vielen Persönlichkeiten verbindet. Und jetzt zu diesem Instrument.
Um ein wahrer Dudelsackspieler zu werden, braucht es 7 Jahre des eigenen Lernens und 7 Generationen davor. Wenn es in ihm ist, dann tritt es auch zutage, wie das alte gälische Sprichwort sagt. Wenn nicht, dann lasst ihn zum Netz oder zum Schwert greifen. Am Ende dieser 7 Jahre wird der, der dazu geboren ist, am Beginn seiner Kenntnis stehen und ein geneigtes Ohr dem Pfeifen des Dudelsacks leihen, einen Schwatz mit den Alten über die alten Angelegenheiten haben. Er wird die Melodien der Feenharfe spielen und dabei seine Vorfahren hören, gewandet in heute, schrecklich, den Eber angrunzend und in Höhlen schnarchend. Er hat sein Schnitzwerk und seine Keule in der verzweifelten Schlacht, wo weißhaarige Seefahrer am Strand sind und Verfärbungen an der Gezeitenwende. Oder er kann sich an Klageliedern versuchen, er kann am Grabe von Königen stehen, erkennt die Farbe von Fingals Haar und sieht den Mondenglanz am Stabe der Druiden. Heute freilich gibt es nur 3 solcher Pfeifer in der ganzen Welt. Von der Slate-Bucht zu den Gestaden Frankreichs.
Neil Munro über die Kunst des Dudelsackspielens, da schrieb natürlich ein Schotte über das schottische Instrument. Und damit sind wir auch in Schottland und bei den Schotten. Jens-Peter Marquardt, wie schauen die eigentlich auf das Drama um den Brexit? Die Schotten haben ihr eigenes Parlament, ich glaube in Edinburgh?
In der Tat, ja.
Ja, dort gibt es auch Tories, die sind aber noch Teil des Vereinigten Königreichs. Das muss ja nicht so bleiben.
Das muss nicht so bleiben, aber die Haltung der Schotten ist völlig unverändert. Sie haben 2016 in einem Referendum mit 2/3 Mehrheit für den Verbleib in der EU gestimmt und daran hat sich nichts geändert. Sie wollen in der EU bleiben. Sie haben jetzt die große Hoffnung, dass irgendwie dieser Brexit noch ausfällt. Allenfalls ein paar Hardline-schottische Nationalisten hoffen vielleicht über den Umweg des Brexits doch noch die schottische Unabhängigkeit erreichen zu können und dann irgendwie in der EU zu bleiben. Aber diese Taktik, die könnte schiefgehen, denn es ist nicht so, dass wenn Großbritannien die EU verlässt, Schottland automatisch in der EU bleiben könnte. Das würde auch noch sehr kompliziert werden. Nein, unter dem Strich, die Schotten sind der europafreundlichste Teil Großbritanniens, die am meisten an der EU hängen.
Die schottische Regierungschefin, sie heißt Nicola Sturgeon, die hat kürzlich gesagt, Boris Johnson als Premierminister, Das sei eine Horrorvorstellung. Und sie hat es auch erklärt, dass es nämlich der Mann, der als früherer Chefredakteur ein Gedicht drucken ließ, in dem die Schotten als, ich zitiere, niederträchtige Rasse beschrieben werden. Also die Liebe der Schotten zu Boris Johnson ist groß, oder?
Ja, die ist sehr klein, in der Tat. Nun sollte man Johnsons Worte nicht auf die Goldwaage legen. Er neigt ja zu grobschlächtigen Formulierungen, allein schon um der Formulierung willen. Aber in der Tat, für die Schotten ist Boris Johnson eine Horrorvorstellung. Und zwar auch für die schottischen Konservativen. Die Vorsitzende der schottischen Konservativen, Ruth Davidson, hat sich vehement gegen Boris Johnson ausgesprochen und ist jetzt die Anführerin im Team seines Konkurrenten, also im Team von Jeremy Hunt.
Um das zu verstehen, die Schotten, also die schottischen Mitglieder der Tories, der Partei, die wählen auch mit, wer nächster Premier werden soll.
Genau, die wählen mit, aber Schottland ist ja nur ein kleiner Teil Großbritanniens. Ich weiß jetzt nicht, wie viele schottische konservative Mitglieder es gibt, aber insgesamt gibt es ja nur 5 Millionen Schotten. Also das ist halb so viel wie London. Also das ist die werden da nicht viel bewegen können.
Aber gucken wir mal auf die Geschichte der Schotten und Briten. Was kennen wir hier? Also ich kenne den Film Braveheart mit Mel Gibson. Ob ich da viel über Geschichte erfahren habe, ist jetzt mal eine ganz andere Sache. Was ich aber verstanden habe und alle, die den Film gesehen haben, Schotten und Briten, das ist eine ziemlich komplizierte Alchemie.
Ja, und in dem Film haben sie schon eine ganze Menge über die Geschichte erfahren. Also ich war vor 5 Jahren oben in Bannockburn. Da wurde das Jubiläum oder ja, was waren es, 600 Jahre, na, Moment, 700 Jahre Schlacht von Bannockburn gefeiert. Das war der letzte Sieg der Schotten über die Engländer. Große nationale Aufwallung. Kurz darauf, 2014 kam dann das Unabhängigkeitsreferendum. Da haben sich aber die Schotten zu 55% für den Verbleib in Großbritannien ausgesprochen. Also die necken sich gerne, aber ich würde diese Rivalität auch eigentlich nicht überbewerten wollen. Die haben eigentlich in den letzten Jahren eine ganz gute Form des friedlichen Zusammenlebens gefunden. Aber seit 2016, seit der Brexit hier wirklich die Gesellschaft und die Politik beherrscht, wird dieser Graben immer wieder tiefer und diese alten Schlachten aus den alten Jahrhunderten, die werden plötzlich irgendwie als Menetekel wieder, ich würde nicht sagen lebendig, aber die Erinnerung daran wird lebendiger.
Aber für ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum Schottlands ist ja auch ein Okay aus London nötig. Würden die Schotten es auch ohne Zustimmung aus der Hauptstadt durchziehen, so wie die Katalanen?
Also noch sind sie nicht so weit. Noch schlummert dieser Konflikt ein bisschen. Aber Sturgeon hat gesagt, sie will das. Die Gesetzgebung im Parlament in Edinburgh ist auch schon weitgehend durch für ein zweites Referendum. Aber noch sagt da keiner, dieser diesen letzten Konflikt wirklich auf die Spitze oder diesen Konflikt auf die Spitze treiben will. Ich sage noch nicht. Das hängt auch sehr davon ab, wie jetzt der Verlauf des Brexit weitergeht, wie der aussieht. Kommt es zu einem No-Deal-Brexit? Kommt es zu einem relativ vernünftigen Austritt mit einem Abkommen oder kommt es gar nicht dazu? Also der Brexit, der radikalisiert ja eben alles und deswegen will ich für die Zukunft auch nicht ausschließen, dass es da zu einer Situation wie in Spanien kommen könnte.
Und man hört es ja auch, wenn man im Land unterwegs ist, also das Eton-Englisch klingt völlig anders als das Schottisch zum Beispiel oder das schottische Englisch einer Nicola Sturgeon. Das hat sich irgendwie auch in der Ausdrucksform ein bisschen auseinanderentwickelt, oder?
Ja, in der Tat. Aber
ich verstehe die oft kaum.
Ja, wobei Nicola Sturgeon verstehe ich gut. Da hat man auch den Vorteil, dass ich mich häufiger mit ihr beschäftige hier. Aber andere Schotten wiederum nicht. Also ähnlich wie beim Englischen ist das Schottische auch wieder sehr, sehr vielfältig. Also ich war neulich mal in Glasgow unterwegs zu einem Feature über die Rivalität zwischen Celtic Glasgow und den Glasgow Rangers. Auch eine Rivalität. Qualität mit großer Historie und die Menschen in Glasgow, die sind wirklich sehr, sehr schwer zu verstehen, so ähnlich wie die Menschen in Liverpool für den Engländer.
Sie hören H2, der Tag heute auf Weltreise mit Halt im Vereinigten Königreich und auf der Suche nach dem Verbindenden in einer durch den Brexit gespaltenen Gesellschaft. Was verbindet zum Beispiel einen Schotten mit einem Waliser, einen Bewohner der Färöerinseln mit einem aus London? Möglicherweise ist es die Leidenschaft für Fossilien, die Thomas Spickhofen hier so anschaulich beschreibt.
Paddy Howey ist Mitte 50. Seit seiner Kindheit sucht er am felsigen Küstenabschnitt von Lyme Regis nach Fossilien. Wir haben sehr weiche Felsen, die werden von der Flut immer wieder unterspült und fördern die Fossilien zutage, die man dann am ganzen Strand findet. Paddy ist einer, der den Touristen hier hilft, wenn sie am Strand unterwegs sind, auf den Spuren von Mary Anning. Do you know Mary Anning? Kennt ihr Mary Anning, die an der Südküste geboren wurde, die Tochter eines Tischlers, der früh starb? Ein Song der amerikanischen Indie-Band The Artichokes, die Würdigung einer Frau, die Anfang des 19. Jahrhunderts mit ihren Funden von Fossilien, von versteinerten Tieren der Vergangenheit, in die männliche Welt der Wissenschaft eindrang. Das erste Fossil entdeckte Mary, als sie 11 oder 12 war, sagt David Tucker.
She discovered her first fossil when she was, I think, about 11 or 12.
David Tucker leitet das Regionalmuseum von Lyme Regis, dem idyllischen Ort an der englischen Südküste, in dem Mary Anning 1799 geboren wurde und in dem sie ihr ganzes Leben verbrachte. Die Suche nach Fossilien war ein Familienbusiness, um die schmale Haushaltskasse aufzubessern.
At the time that the Annings were hunting for fossils, at the first part of
Zu der Zeit, in der die Annings Fossilien suchten und verkauften, gab es hier viele wohlhabende Gäste. Es war die Zeit der napoleonischen Kriege, da konnten sie nicht auf den Kontinent, deshalb kamen sie hierher. Es gab also einen Markt mit wohlhabenden Leuten, denen sie die Fossilien verkaufen konnten.
That the locals could sell fossils to.
Mary hat früh einen Blick dafür, unter welchen Farben oder Zeichnungen im Geröll sich Fossilien befinden könnten. Sie entwickelt schnell auch ein Fachwissen für die Zuordnung. Leute wie Paddy können das auch heute noch.
Yeah, look at that.
Sieh dir das an, sagt Paddy und reicht ein Fundstück an seinen Begleiter. Das kann nicht jeder sehen, erklärt Museumsdirektor David Tucker.
One of my colleagues discovered a crocodile, a fossilized crocodile's head.
Einer meiner Kollegen hat einen versteinerten Krokodilskopf gefunden. Alles, was er im Felsen gesehen hatte, war ein dünnes, schwarzes Band. Sie oder ich wären da nie drauf gekommen, aber er wusste, dass das ein Teil eines Fossils ist.
He knew that it would be part of a fossil.
Für Mary Anning ist es als Frau zu Beginn des 19. Jahrhunderts schwer, sich in der männlich dominierten Wissenschaft zu etablieren. Aber sie hat Gönner und Förderer, die ihr nicht nur mehrfach finanziell aus der Patsche helfen, sondern ihr auch Zugang zur Wissenschaftsgemeinde verschaffen. Unter den Fachleuten ihrer Zeit genießt sie ein hohes Ansehen.
For the first 20 years of Mary's life, Paleontology was seen as being the most important of sciences.
Damals war die Paläontologie eine der wichtigsten Naturwissenschaften. Es gab von ihr viel über die Welt zu erfahren. Sie stellte die biblische Schöpfungsgeschichte in Frage und wir lernten viel über Geologie.
Learning things as a consequence of geology.
Alt wurde Mary Anning nicht, nur 47 Jahre, sie starb an Brustkrebs. Danach geriet sie lange in Vergessenheit, trotz ihrer damals schon bekannten Verdienste, sagt Museumschef David Tucker.
If she were born today, she would be head of a geology department.
Wenn sie heute leben würde, dann wäre sie die Chefgeologin an einer Universität. Sie war eine sehr talentierte Frau, allerdings hatte sie nur begrenzte Möglichkeiten. In der wissenschaftlichen Welt wusste man aber, wie gut sie war und dass sie sehr zur Wissenschaft beitrug.
She knew her stuff, as it were, knew that she was making a very useful contribution.
Seit ein paar Jahren steht der Ruf von Mary Anning wieder in neuer Blüte. Nicht zuletzt dank ihres Heimatortes Lyme Regis. Das Interesse an Fossilien ist groß, weltweit. Und in Lyme Regis findet man zu jeder Jahreszeit etwas am Strand. Vor ein paar Jahren hat Mary Anning es sogar als verbindlicher Lehrstoff in die britischen Schulbücher geschafft.
Ja, die Fossilien und die Rosen, die Schotten und die Briten, London und der Rest des Landes, das alles hat uns bis hierher auf unserer Weltreise nach Großbritannien beschäftigt. Und heute Abend kicken die britischen Fußballerinnen, die Lionesses, im Halbfinale der Weltmeisterschaft gegen die Frauen aus den USA. Jens-Peter Marquardt, elektrisiert das die Insel? Wie stehen die Wetten im Mutterland des Fußballs?
Das elektrisiert in der Tat die Insel. Das wird heute Abend ein Straßenfeger, hat man, glaube ich, früher dazu gesagt. Also die BBC rechnet mit 10 Millionen Zuschauern vor den Fernsehgeräten. Und das ist insofern überraschend, weil ja Frauenfußball bisher eher eine Nischensportart war. Und das Interessante ist, dass da heute Abend vor den Fernsehgeräten hier in Großbritannien, und zwar vor allen Dingen in England, das ist ja England, die hier gegen die USA spielt, doch auch viele dabei sind, die sich für den Männerfußball gar nicht interessieren, für die Premier League. Also das hat ein ganz neues Publikum gefunden. Die Wetten stehen allerdings für die USA, klarer Favorit, Titelverteidiger, bisher auch sehr stark gewesen. Aber die Engländerinnen, die haben in den vergangenen Jahren sich sehr, sehr gut entwickelt. Vor ein paar Jahren sind die Deutschen noch mit haushohen Siegen aus den Begegnungen gegen die Engländerinnen hervorgegangen. Und jetzt sind die Deutschen raus, die Engländerinnen stehen im Halbfinale. Also das wird spannend und es wird ein großes Fußballfest, auch hier in England.
Und dann wird derzeit auch in Wimbledon auf dem berühmten Tenniscourt gespielt, prestigeträchtig wie kein zweiter auf der Welt, ebenfalls ein Teil der britischen Geschichte, jedenfalls der Sportgeschichte. Alexander Zverev erlebt da gerade ein Debakel. Ist Tennis auf der Insel ein Sport der weißen Eliten?
Nein, also Tennis ist nicht Polo, sondern das ist hier ein relativ weit verbreiteter Sport. Aber die gewöhnlichen Tennisspieler, zu denen ich mich auch zähle, die spielen natürlich nicht auf Rasen, sondern die spielen auf kommunalen Hartplätzen hier. Da kann man für eine Stunde einen mieten für 2 Pfund. Also absolut keine elitäre Veranstaltung, Rasenveranstaltung wie Wimbledon. Das ist natürlich exklusiv, einen Rasenplatz zu unterhalten. Das schafft kaum ein Club. Denn da können sie maximal 4 Wochen drauf spielen. Dann müssen sie ihn erstmal wieder für 4 Wochen stilllegen, damit der Rasen nachwächst. Das werden wir jetzt in 10 Tagen, glaube ich, in Wimbledon genauso sehen. Da an der Grundlinie ist eigentlich nur noch Sand und kein Rasen. Aber nein, insgesamt ist Tennis hier Volkssport.
Was ist also, das frage ich jetzt mal ganz offen am Schluss unserer Weltreise nach Großbritannien, was ist also typisch Briten? Sie werden ja voraussichtlich Ende Oktober die EU verlassen. Was verlieren wir Kontinentaleuropäer, und Sie sind als Deutscher einer, was verlieren wir an denen?
Ja, hoffentlich verlieren wir nicht den Humor, der ja die Briten auszeichnet, immer noch. Wir verlieren eine Atommacht, also politisch. Wir verlieren einen Sitz im Sicherheitsrat der UN. Wir verlieren auch so etwas wie rationales Denken, jedenfalls bis der Brexit kam. Und wir verlieren die zweitgrößte Volkswirtschaft in der EU. Die Wirtschaftsleistung der Briten, die ist so groß wie die Wirtschaftsleistung von 18 EU-Mitgliedern zusammen, also wenn man die kleinsten zusammenzählt. Also da geht der EU eine Menge verloren. Großbritannien verliert sehr, sehr viel durch den Brexit, aber die EU verliert auch massiv.
Wenn Sie Ihre Zuneigung beschreiben wollten zu den Briten, zur Insel, kurz, wie ist das in einen Satz zu fassen?
Ja, ich mag den trockenen Humor, ich mag die Skurrilität, ich mag die Exzentrik. Ich habe es auch in den vergangenen Jahren genossen, wie Briten doch sich selber in Frage stellen. Ihre Selbstironie, die schätze ich sehr. Aber dieses Talent ist eben durch den Brexit doch sehr, sehr stark in den Hintergrund getreten. Da haben sie viel verloren. Inzwischen ist hier der Nationalismus irgendwie ausgebrochen und eben nicht diese Leichtigkeit, die die Briten noch vor einigen Jahren ausgezeichnet hat.
Jens-Peter Marquardt, besten Dank und ein Gruß nach London. Morgen sind wir auf unserer Weltreise in Österreich und hier sind die fabelhaften Punker um Sid Vicious, wie sie es auf ihre Weise tun. Typisch britisch eben. Mein Name ist Claudia Sauter. Schönen Abend noch. I'll state my case.